medienkompetent und resilient. Der Podcast für alle, die junge Menschen auf der Suche nach sich selbst stark fürs Leben in unserer medial durchdrungenen Welt machen wollen. Von und mit Marie-Therese Stedri. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen hier im Podcast Medienkompetent und Resilient. Mein Name ist Resi und das hier ist die erste Folge im Rahmen meiner diesjährigen Sonderreihe rund um den Eurovision Song Contest 2026. Ich habe mir das, nachdem ich das im letzten Jahr hier im Podcast ja schon mal zelebriert habe, auch für 2026 wieder vorgenommen. Und freue mich, dass wir dieses Jahr den Auftakt machen mit einer Interviewfolge. Ich habe mir nämlich einen ganz lieben Kollegen, der mindestens genauso ESC-begeistert ist wie ich und auch als Medienpädagoge tätig ist, rangeholt. Und ich bin sehr, sehr freudig und gespannt auf unseren Austausch heute. Herzlich willkommen hier bei mir im Podcast, lieber Dennis Kranz.
Hallo Resi, gut, grüß dich.
Hi, ich freue mich, dass das klappt. Ich habe dich zugegebenermaßen sehr kurzfristig angeschrieben und wir haben es möglich gemacht. Und ich bin jetzt super gespannt, was wir heute hier gemeinsam so zum Thema bequatschen werden. Lass uns doch mal standardmäßig erstmal damit einsteigen, dass du dich meinen Zuhörenden erstmal kurz mit drei Hashtags vorstellst.
Natürlich Medienpädagogik, das ist der sozusagen der Standard. Hashtag sozusagen irgendwie immer. Gaming ist bei mir ein großer Bereich und auch Bibliothek ist ein großes Arbeitsfeld, sogar das Arbeitsfeld, Hauptarbeitsfeld bei mir, genau.
Genau, weil das müssen wir dazu sagen, ne? Sowohl du als auch ich, wir sind ja nun nicht hauptamtlich das ganze Jahr mit dem ESC beschäftigt. Nee. Also als Fan wahrscheinlich schon, aber beruflich jetzt nicht so, sondern im echten Leben, habe ich gerade schon gesagt, du bist Medienpädagoge und du arbeitest im Bibliothekskontext. Erzähl gerne mal kurz, wo genau, du bist und was du normalerweise so machst.
Also normalerweise, ich leite das Sachgebiet Medienpädagogik, also sozusagen ein kleines, kleineres Team habe ich vor Ort in der Stadtbibliothek Rostock und wir machen da ganz klassische medienpädagogische Projekte, von Gaming bis Making, Video- und Audio-Projekte, all solche Sachen, die sozusagen fast überall auch woanders stattfinden.
Sehr schön. Du bist ja auch Fachgruppensprecher, ne?
Ja, genau.
Bibliothek und so. Also genau. Du bist da auch unabhängig vom Eurovision Song Contest sehr umtriebig. Und gleichzeitig wollen wir ja heute im Rahmen dieser Sonderreihe und im Rahmen unseres Interviews wirklich den vollen Fokus auf den ESC legen. Und deswegen würde mich zu Beginn direkt mal interessieren, ich weiß, wir haben uns da auch schon mal informell drüber ausgetauscht, aber ich habe es auch nicht mehr komplett auf dem Schirm. Erzähl mir gerne nochmal und meinen Zuhörenden, wie du überhaupt zum ESC gekommen bist und was dich daran so fasziniert.
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, meine ersten Berührungspunkte hatte ich schon relativ früh in der Kindheit, aber viele sagen ja, oder für mich ist auch 1998 so ein bisschen der Stammpunkt mit Gildo Horn und die Veränderung und das auch mehr mitbekommen von Künstlerinnen und Künstlern. Also das hat mich so ein bisschen geprägt, so würde ich sagen. Also das hat sozusagen mir den Startknopf gegeben, das zu verfolgen und auch mit meinen Eltern dann immer regelmäßig zu gucken. Also das war sozusagen der Startpunkt.
Ja.
Klar, ich kenne auch andere Songs davor schon, aber das war immer so dieser 1998, da hat man so ein bisschen besser mitbekommen. Da war ich auch schon in der dritten oder vierten Klasse schon. Also da hat man es so ein bisschen besser mitbekommen, ja.
Ja, finde ich ganz spannend, weil ich habe im vergangenen Jahr in dieser Sonderreihe auch die erste Folge, die ich gemacht habe, habe ich unter anderem auch erzählt, wie ich so zum Eurovision Song Contest gekommen bin, wie sich das bei mir so entwickelt hat. Und ich glaube, dass ich in der Folge irgendwie erzählt hatte, dass es so um 2004 rum gewesen sein muss. Mhm. Aber jetzt vorhin, kurz bevor ich mich hier an den Laptop gesetzt habe, um in das Gespräch mit dir zu steigen, kam mir auch dieser Gedanke, dass auch 1998 das Thema Gildo Horn, ich glaube, das war einfach auch sehr präsent.
Ja, in den Medien, definitiv, ja.
Weil ich mich da noch gut dran erinnern kann, 1998 bin ich in die zweite Klasse gekommen, also da war ich zweite Klasse und habe so, also ich wusste mit dem Konzept ESC noch nichts anzufangen, aber ich wusste, dass Gildo Horn als Künstlerperson mich als siebenjähriges Mädchen irritiert hat mit seinem Auftreten und seinem Äußeren. Ich weiß, ich erinnere mich noch wirklich ganz konkret an eine Situation, wo ich heftige Diskussionen an der Bushaltestelle mit Gleichaltrigen geführt habe, ob wir den jetzt gut finden oder nicht. Egal, was jetzt dieses komische ESC, damals hieß es ja auch noch gar nicht ESC, da war es ja noch Grand Prix Dingsdabums.
Naja, das stimmt nicht ganz. Das heißt, es heißt, nee, das stimmt nicht.
Ja,
es heißt eigentlich immer Eurovision Song Contest. Es gibt immer, Länder haben nur immer abgewandelte Formen genutzt und auch die französische Variante war immer der Vordergrund. Aber eigentlich heißt es Eurovision Song Contest schon immer.
Sehr gut, dann haben wir das an der Stelle auch geklärt, genau. Und trotzdem ist es bei mir aber so, dass ich jetzt 1998 den ESC noch nicht aktiv verfolgt oder angeschaut habe. Ich wusste aber, dass diese Auswahl, dieser Vorentscheid, dass das irgendwie damals schon Thema war.
Es war auch sehr, sehr, sehr kurios. Auch, dass ich glaube, Nena moderiert mit Axel Bulthaupt, glaube ich, dem Vorentscheid und so. Also ich habe nur Nuancen noch im Kopf. Ich habe auch, glaube ich, den Vorentscheid gesehen mit meinen Eltern. Also da weiß ich aber auch nicht mehr wirklich viel. Ich weiß jetzt nur mehr durch die YouTube-Videos, die es gibt. Sonst kann man sich da auch, glaube ich, nicht mehr so wirklich dran erinnern.
Ja, es ist ja einfach wirklich auch schon eine lange Zeit, wenn man sich bewusst macht, dass es jetzt 2026 irgendwie 70-jähriges Jubiläum feiert, diese ganze Geschichte, ne? Das ist schon ein Riesending. Und wie ist denn das bei dir? Was würdest du sagen, was sind so die Hauptpunkte, die dich an dieser ganzen Geschichte so faszinieren? Warum bist du Fan?
Die Musikvielfalt ist so spannend, ne? Also das ist, es gibt von Rock bis Pop bis Schlager irgendwie alles. Früher nicht so sehr, früher war es mehr Schlager, jetzt ist es natürlich sehr gemischt. Also wir werden ja dieses Jahr auch ganz, ganz viele kuriose Sachen sehen, wie letztes Jahr auch. Mir macht wirklich diese Musik-Range total Bock. Und ich habe dadurch auch so ein bisschen durch diese Szene, ich bin ja so ein bisschen Schweden, also Norwegen, Skandinavien-Fan so, gucke mir auch immer die Vorentscheide dort an, weil die natürlich nochmal anders sind als bei uns. Und ich hatte ja auch lange Zeit, ich habe viel ja Radio gemacht und habe dann später auch eine skandinavische Rock- und Popmusik-Sendung gehabt und habe da sehr viele Künstler vorgestellt, die man sonst vielleicht so gar nicht kennen würde. Also die auch nie im Radio in Deutschland zum Beispiel gespielt worden wären. Und es ist mega spannend, was sozusagen, was das für ein riesiges Netzwerk das eigentlich ist, weil da so viele Songschreiber und Schreiberinnen dabei sind, ne, die das sozusagen auch federführen. Und viele schreiben auch nur bewusst für den Contest. Also es ist schon sehr spannend, vor allem Skandinavien. Skandinavien hat, also vor allem Schweden, hat die drittgrößte Komponistendichte der Welt, ist der drittgrößte Exporteur von Popmusik nach den USA und nach Großbritannien. Das muss man sich mal vorstellen. So ein kleines Land mit so einer kleinen Bevölkerung hat so viele Komponistinnen und Komponisten. Das ist schon sehr heftig.
Ja, aber ich glaube, in Schweden spielt auch dieser ganze Eurovision Song Contest von klein auf gesellschaftlich und auch im Bildungsbereich eine ganz andere Rolle. Ne?
Definitiv. Also wenn man sich das Melodiefestivalen anguckt, 7 Sendungen, die es da gibt mit jeweils so 5 bis 6 Titeln, unterschiedliche Bereiche, viele Stars auch, die da auftreten. Also ich muss dazu sagen, ich finde das Melodiefestivalen seit einigen Jahren nicht mehr so gut, weil es sehr generisch klingt und man denkt, ja, das habe ich auch schon mal gehört, das habe ich schon mal gehört, das habe ich auch schon mal gehört und das habe ich auch schon mal gehört. Das haben wir beim diesjährigen Vertreter aus Schweden auch, wo man sehr, sehr genau hört, dass es irgendwie, kenne ich. Das muss nichts Schlechtes sein, aber ich finde Schweden teilweise auch ein bisschen zu übergehypt bei manchen Dingen. Deswegen gucke ich da immer sehr genau drauf, weil die Musik ist zwar gut, die Shows sind auch gut, aber die größte Teil der Musikszene findet trotzdem dort nicht statt. Das muss man auch so sagen.
Ja, okay. Spannend. Also man merkt auf jeden Fall, du steckst super tief drin. Das finde ich auch total schön. Da fühle ich mich auch gleich sehr gut aufgehoben. Ich würde, bevor wir dann nachher wirklich auch noch konkreter so auf den, also uns quasi unsere MedienpädagogInnenbrille aufsetzen und die ganze Sache angucken, würde ich gerne erstmal noch kurz beim diesjährigen Jahrgang bleiben, weil du ja gerade schon von Skandinavien gesprochen hast. Die skandinavischen Länder sind ja auch dieses Jahr wieder sehr hoch im Kurs. Wie sieht's denn aus? Hast du schon eine persönliche Top 3?
Das wird sehr schwierig, weil es ist ja Finnland bei den Wettquoten auf Platz 1. Das verstehe ich nicht.
Ich auch nicht.
Weil das sozusagen ein Song ist, den ich schon irgendwie schon mal gehört habe und kenne. Also das ist so dieses typische skandinavische Musikrichtung, die man auch schon mal gehört und gehört hat. Ich habe das auch schon mal anderen Vorentscheiden, auch in Norwegen und so, ist das Standard. Ich habe das Gefühl, das hat so einen Standardsong gewonnen. Der hat natürlich eine tolle Inszenierung, weil die Geigerin sozusagen weit weg von dem Sänger ist und das sozusagen sich zusammenführt. Das ist auch alles gut gemacht. Und die haben auch einen guten Vorentscheid, die UMK in Finnland, aber das ist alles, ich finde, sehr Standard. Das fällt mir so gerade auf. Und auch Schweden ist, wie gesagt, das ist ja Every Time We Touch Cover. Man kann das so da unten drunter mitsingen bei der guten. Und ich verstehe auch das Tuch vor dem Mund, also die Maske irgendwie nicht so wirklich. Also es ist alles so ein bisschen sehr seltsam. Also ich bin gespannt, wie sie es auf der ESC-Bühne in Wien machen werden, aber ich kann damit irgendwie nichts anfangen. Also mein Bauchgefühl sagt mir so ein bisschen, Australien könnte spannend werden, weil die sehr, sehr gut singen kann, die gute Dame. Ansonsten muss man das sehen. Also ich hab mehrere Titel im Ohr, die mir gefallen. Mir gefällt auch Luxemburg.
Echt?
Ja,
Wild.
obwohl es sehr nach Emily the Forest klingt und
Ja.
man das auch schon mal. Aber irgendwie hat das was. Ich weiß nicht warum. Irgendwie mag es. Es stört nicht. Es tut nicht weh. Aber irgendwie mag ich's. Da gibt's so ein paar, die mir eher gefallen. Und das ist diesmal wirklich, wirklich schwer. Also ich würde auf die Wettquoten diesmal nicht so zählen. Die haben manchmal auch vorhergesagt. Also ich weiß noch ganz genau, als ich die Tonvision gemacht habe bei Radio Tonkuhl, wo wir alle Songs vorgestellt haben, da hatten wir damals auch, als Emily the Forest aufgetreten ist, auch Emily the Forest als Siegerin. Und das wurde sie auch. Also das war auch irgendwie vorhersehbar. Ich finde es diesmal und in den letzten Jahren auch nicht mehr so wirklich vorhersehbar. Da werden Favoritinnen und Favoriten nach oben gehypt und dann fallen sie ganz tief. Das ist gerade eher so mein Verständnis oder was ich da gerade so sehe. Und mal sehen. Also ich kann es nicht sagen. Wie gesagt, Australien ist so ein Dark Horse, was ich glaube, wenn sie das gut inszenieren, ganz spannend wird. Aber ansonsten, die Favoriten sehe ich nicht.
Also bei mir ist es so, ich habe eine sehr persönliche Top 3. Also bei mir, ich würde es total feiern, wenn Dänemark gewinnt. Ich finde den dänischen Beitrag total cool
Auch gut, ja.
in seinem Gesamtpaket aus Künstler, aus Inszenierung und aus Titel. Und vor allen Dingen, wenn das drei zusammenkommt, dann finde ich knallt's. Wenn man jetzt nur den Song hört, ohne die Inszenierung zu kennen, ist das so, ja, ist cool, aber gewinnen, aber mit der Inszenierung, gerade jetzt vom Vorentscheid, also das hat mich, da bin ich auf dem Hype-Train aufgesprungen, auf jeden Fall. Bei mir ist auf Platz 2, das ist mir zwar klar, dass das utopisch ist, aber es trifft halt meinen Geschmack, ist Montenegro, Nova
Okay,
Zora. Das
okay,
gefällt mir richtig gut.
okay, okay.
Und auf Platz 3 hat sich jetzt irgendwie in den letzten Wochen Rumänien, der skandalöse rumänische Beitrag, wo es um Würgen und sexuelle Fetische geht,
Ja,
angeblich,
ja.
keine Ahnung. Aber ich finde den von der Melodie und von der Machart irgendwie auch mega gut. Also das ist so meine Top 3. Und wenn ich nochmal rekapituliere, wie letztes Jahr meine Top 3 aussah, da haben wir auch im Podcast drüber gesprochen. Da hatte ich Österreich auf 1, Estland auf 2 und auf 3 konnte ich mich nicht entscheiden zwischen Belgien und Zypern. Und ich sag mal, 2 von 3 war ja schon mal
Ja,
ganz
das ist nicht
gut.
schlecht. Wenn ich auch, also Georgien, ich mag
Ja.
die kleinen Bienchen, die kleinen
Ja.
Wespen, die stechen, die Biseps oder wie sie heißen, genau. Das hat irgendwie so einen Ohrwurm-Charakter, aber es ist ein bisschen irgendwie schon wie auch schon mal gehört. Die Georgier schicken auch immer etwas, was so ein bisschen alternativ ist auch, ne? Es gab ja auch schon so Sachen wie, dass dann irgendwelche Festivalbands, die eigentlich nur in so Jazzgeschichten unterwegs sind, dabei waren. Das war alles, also hat man ja teilweise nicht verstanden, was sie damit eigentlich wollen, mit einem Fallschirm auf der Bühne und all solche Sachen. Das hat man ja alles gesehen. Aber ja, also ich bin gespannt. Wie gesagt, ich habe kein Gefühl, es ist jetzt mal sehr, sehr schwer. Ich glaube, es kommt jetzt auf die Live-Performance an und die Inszenierung und dann gucken wir. Also das ist ja immer so ein Worst Case, wenn man viele Sachen einfach vorher nicht weiß, wie sie
Ja.
ankommen. Wie schätzt du denn Deutschland ein? Das ist die Frage. Wie weit kommen wir damit?
Ach, na ja, also ich muss ja sagen, also ich kenne Sarah Engels, ich habe damals die DSDS-Staffel natürlich auch geguckt, also ich habe das damals sehr präsent verfolgt. Ich fand sie damals nicht besonders sympathisch. Das hat sich jetzt so in der also seit sie ausgewählt wurde, sie war jetzt nicht meine Favoritin im Vorentscheid. Ich hätte tatsächlich Wavy Boy irgendwie passender empfunden. Nichtsdestotrotz finde ich, dass sie mir persönlich jetzt über die Vorbereitungsphase, seit sie ausgewählt wurde, ist sie mir tatsächlich durchaus sympathisch geworden als Künstlerin. Ich habe auch einige Interviews mit ihr geschaut und habe da durchaus ja auch Identifikationspotenzial mit Mama sein und Künstlerin sein und irgendwie Selbstzweifel und Körper und, und. Also ich finde, sie ist da, um jetzt das Buzzword zu benutzen, sie kommt da sehr authentisch rüber.
Das stimmt. Obwohl Authentizität das Buzzword für die ganzen Beiträge in den letzten
Ja,
Jahren war,
genau,
genau.
richtig, genau. Der Song ist halt leider, der ist leider nix
Ja, das
so.
ist das, ja.
Also,
Also,
ja.
ich sag dir mal, ich sag mal so, Wavy Boy, Studioversion gut, Live-Version nicht gut. Es klang teilweise schief. Deswegen habe ich jetzt den ganzen Hype darum nicht verstanden, weil er leider oder ja, er leider nicht so wirklich gut gesungen hat. Da gab es auch einige andere, die nicht gut gesungen haben im Vorentscheid. Also ich hätte mir auch ein paar Künstlerinnen und Künstler da eigentlich, die hätten nicht dabei sein müssen. Also Matti, unser lieber Matti aus YouTube, der Musik macht, mit seinem italienischen Pop-Schlagersong, das hätte nicht sein müssen, finde ich.
Aber hat ja auch zur
Hat ja was
Diversität
gehabt,
der
ja. Ja.
Beiträge, also zumindest dazu beigetragen. So, ich würde an der Stelle mal für all diejenigen, die jetzt eingeschaltet haben und nicht so tief drin sind in der Bubble und sich jetzt denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott,
Was erzählen die?
was erzählen die und dann so schnell und so viele Begriffe, so Dark Horse und hast nicht gesehen. Ich würde an der Stelle gerne mal diesen nerdigen Teil so ein bisschen zubinden. Und ich denke, es ist rübergekommen, ne? Wir stecken beide sehr tief drin. Wir haben die Begeisterung für das Thema. Ich glaube, das ist auch rübergekommen. Man kann da unfassbar viel drüber erzählen. Du hast da ja auch schon in der Vergangenheit im Rahmen von eigenen Podcasts und so, du bist da ja
Genau,
auch
richtig,
wirklich schon
richtig.
sehr, sehr aktiv gewesen. Und jetzt ist es aber so, und das ist tatsächlich auch der Hauptgrund, weswegen ich dich hier dieses Jahr in meine Sonderreihe eingeladen habe. Du bist eben auch als Medienpädagoge
Genau.
beruflich aktiv. Das heißt, ich kann mit dir jetzt ganz wunderbar mir diesen Eurovision Song Contest nochmal aus der medienpädagogischen Brille anschauen. Und da würde ich direkt auch gerne mal die Frage an dich abgeben, wo du überall thematische Anknüpfungspunkte zwischen dem ESC und der medienpädagogischen Arbeit siehst. Hast du da
Ja,
Dinge im
es
Kopf?
gibt
Bestimmt
ganz
ganz
viele
viel.
Möglichkeiten.
Ja.
Also vor allem, wenn ich so an Demokratie denke, an bestimmte Dinge zu thematisieren, ne? Wie funktioniert, also worauf ich wirklich mal Lust hätte, wäre so ein KI-Contest, also mit Jugendlichen sozusagen KI-generierte Songs zu machen und daraus wirklich kleine Videos zu produzieren und das dann gegeneinander antreten zu lassen. Und das auch mit einer kleinen Jury, die man sich sozusagen vielleicht auch aus einer Uni heraus sozusagen heraussucht, um dann die bewerten zu lassen und dann mal zu gucken, was da rauskommt. Vielleicht sogar eine KI-Jury da reinzubauen. Also
Oh Gott.
solche Sachen sich mal zu
Ja.
überlegen. Also wirklich ein ganzes Format dazu zu machen. Ich habe ganz viele Kontakte zum offenen Kanal hier in Rostock, beziehungsweise zum Mediatop, wie das jetzt seit längerem heißt. Und wir kooperieren schon viel, machen auch kleine Fernsehangebote, also Fernsehformate, also auch so was zum Thema Gaming. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man da eine kleine Musiksendung produzieren könnte, wo man dann mit KI-Songs und sozusagen einen KI-Contest dann arbeitet. Das wäre mega spannend. Das Problem ist aber gerade eher, dass es nicht so viele gute DSGVO-konforme Musik-KIs gibt. Ich suche da aber gerade was so offline funktionieren könnte. Da gibt's aber, da muss man sehr, sehr nerdig sein, um irgendwas Geeignetes zu finden. Ich bin zwar ein bisschen nerdig unterwegs, ich experimentiere mit Offline-KIs gerade, aber das gibt das noch nicht her. So, wie ich mir das wünschen würde. Weißt du, es gibt da noch nicht so wirklich was.
Finde ich auch ganz spannend, dass du da jetzt direkt schon mit einer ersten konkreten Idee gekommen bist, weil ich ja auch in Vorbereitung dir noch die Frage geschickt hatte, von wegen, wie würde für dich so ein, wenn du einen Zauberstab hättest und Geld und Zeit keine Rolle spielen würde, ne, wie würde für dich so das perfekte ESC-Projekt aussehen? Das fließt da ja jetzt schon mit rein. Ich finde es spannend, dass du direkt so die, die KI-Thematik da so einbindest. Aber es liegt wahrscheinlich vor allen Dingen daran, dass du dich damit generell gerade viel beschäftigst.
Genau,
Oder wie
genau,
kam das
genau, genau.
zustande?
Genau, also ich mache da gerade viel. Es geht auch so um Programmierung und wir haben auch jetzt kleine Platinen bekommen, also die Tilly-Box, wo man so Escape-Room-Sachen machen kann. Und da sind wir auch gerade dabei zu gucken, wie kann man mit einer KI sozusagen damit auch programmieren, um das zu vereinfachen und so. Das ist ganz spannend. Aber deswegen habe ich da so viele Berührungspunkte gerade. Und ich experimentiere ja auch selbst zu Hause, also teilweise mit Offline-KIs hier. Und da gibt es so viele gute Sachen, um halt sie nutzen, auch im Bildungskontext nutzen zu können, ohne Angst zu haben, irgendwelche Daten freizugeben oder sonstige Sachen. Also es gibt da Möglichkeiten, man muss sich da halt nur mit auseinandersetzen. Das ist auch, fällt auch vielen sehr, sehr schwer, das zu tun. Und ja, also wie gesagt, die KI ist eine Sache. Ich hätte auch, wie gesagt, auch Bock, einfach mal so eine Art Spiel zu gestalten, wo man sich auch mit Mediennutzung und Musiknutzung vielleicht auch mal auseinandersetzt, weil das ja auch so Themen sind, die wenig in der medienpädagogischen Arbeit passieren, finde ich. Also wenn es um auch so, wie funktionieren Streaming-Dienste, wie, also vor allem so Spotify, was ist da dieser, was es da alles gibt und wie kommen da bestimmte Musiktitel in bestimmte Rankings und wie kommen die nach oben und all solche Sachen, damit könnte man sich auch auseinandersetzen. Das wäre auch mega spannend. Aber die Zeit muss man dafür einfach auch haben. Ne? Also ich hätte viele Ideen, aber das ist echt schwer, das alles so in seinen Arbeitsalltag zu integrieren und sich auch da die Muße zu nehmen, um sich damit zu beschäftigen. Ne?
Das stimmt, da bin ich wahrscheinlich auch noch mal in einer luxuriöseren Situation als Freiberuflerin, weil ich
Ja.
es mir halt selber einteilen kann. Bei mir
Genau.
ist dann halt auch immer eher die Frage, wer nimmt dann daran teil und wer bezahlt das?
Genau.
Ne?
Bei mir ist gar nicht das, genau, bei mir ist die Bezahlung nicht so das Problem. Bei mir ist eher die Frage, welche Prioritäten setze ich und wie kriege ich das hin, dass sozusagen das in meiner Arbeitszeit auch da was rauskommt. Weil manchmal sitzt man auch an Dingen, die dann entdeckt in die Schublade oder in die Mülltonne fallen. Das ist leider so.
Und das ist dann natürlich auch schade um die Idee und natürlich auch schade um die Zeit, die dann da reingeflossen ist, die dann eben in dem Moment auch nicht in andere Sachen reinfließen kann. Aber ich finde es ja cool, dass du da so viele Ideen im Kopf hast. Wir werden da bestimmt auch noch so ein bisschen weiter drin rumspinnen. Wir können ja vielleicht auch einfach so ein bisschen Ideen-Ping-Pong machen und diese beiden Fragen nach den thematischen Anknüpfungspunkten und nach konkreten ESC-Projektideen auch so ein bisschen miteinander verknüpfen, ne?
Verbinden.
Ist ja wie im wahren Leben. Und bei mir ist es ja vor allen Dingen so, bei mir in der Arbeit spielt ja auch das Thema Resilienz eine ganz große Rolle. Also Umgang mit Stress, mit herausfordernden Lebenssituationen, mit Veränderungen und so weiter und so fort. Und ich habe tatsächlich in Vorbereitung der Sonderreihe jetzt dieses Jahr, ich habe schon ein zweites Interview geführt, das liegt schon in meiner Schublade, das wird aber erst nach unserem
Ja,
Interview
okay.
veröffentlicht werden. Und zwar habe ich da mit Matthias Wolf gesprochen, der ist Projektleiter von einem Projekt der Stiftung Digitale Chancen mit dem Titel Queer Resilience. Und jetzt ist ja der ESC in den letzten Jahren und Jahrzehnten durchaus auch immer mehr zu so einem queeren Happening geworden.
Auch ein
Und
Cyber- und Safe Space auch, ja.
ne? Und hast du da vielleicht spontan auch irgendwie Gedanken dazu, wie man das pädagogisch, medienpädagogisch aufgreifen könnte?
Mit Gruppen, mit Jugendgruppen da sowas zu überlegen, bestimmt konkret jetzt nicht, aber es gibt bestimmt viele Anknüpfungspunkte, auch die Kultur sich anzugucken und so. Also wie sozusagen diese ganze ESC-Bubble tickt. Also das ist, glaube ich, auch vielen gar nicht so bewusst, was da eigentlich, wie viel Menschen dort auch ehrenamtlich aktiv sind und Journalismus machen, wie viele Fanseiten, wie viele Fanpodcasts, all das Ganze existiert. Also das ist eine riesige Bubble, die teilweise sogar so professionell ist, dass sie einfache Akkreditierungen bekommen beim ESC als ja, Journalistinnen und Journalisten, die sozusagen das hauptberuflich machen. Das ist, also die ViviBlogs zum Beispiel ist ein riesiges Format, was jetzt leider, die Webseite wurde ja jetzt abgeschaltet. Es gibt nur noch ein Videoteil davon denen. Aber das ist ein riesiges Netzwerk, was die dort haben, an Menschen in verschiedensten Ländern, die sozusagen miteinander arbeiten und dann Artikel und so weiter geschrieben haben oder Videos produzieren. Das ist auch was man sich angucken kann, ne? Wie funktioniert diese Landschaft und vielleicht auch sowas mit Jugendlichen oder mit queeren Jugendlichen, sowas selbst zu machen und auszuprobieren. Also das wäre auch eine Möglichkeit.
Ja, na, finde ich auch spannend. Mir kam jetzt auch gerade noch mal der Gedanke, ne, in Deutschland ist ja bei uns so das größte unabhängige Fanblog-Portal ist ja ESC Kompakt.
Genau.
Und da bin ich jetzt gerade immer jeden Tag fleißig dabei, die Reaction-Videos über meinen WhatsApp-Status zu
Das
teilen.
Lustige ist, das
Ja.
wird ja mit einer Schule produziert. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Das
Ich
heißt, ich.
glaube tatsächlich dieses Jahr nicht, weil ich höre relativ regelmäßig deren Podcast. Die haben es
Ja.
dieses Jahr irgendwie selber organisiert, aber ich weiß, letztes Jahr haben sie das mit der Filmschule in Babelsberg irgendwie,
Ja,
mit der
mit der
Schulfirma
Schulklasse,
gemacht.
ne? Also mit der Schul-AG oder was das ist.
Ja,
Ich weiß
genau,
nicht genau.
mit der Schülerfirma. Ja,
Genau, genau,
genau.
genau.
Ja. Na, und das war zum Beispiel auch eine Idee, ne? Solche so Reaction-Videos
Action-Sachen
mal
zu machen.
selber zu machen, ne?
Ja, auch
Egal, ob.
cool.
Ja. Na, und ich wollte jedenfalls noch kurz sagen, ich hatte ja letztes Jahr auch Marcel Stober zu Gast hier in einem Podcast-Interview, der beim NDR damals noch auch unter anderem mit in der also Eurovision.de Redaktion war. Jetzt ist ja aber die Verantwortlichkeit vom
Ja,
NDR zum
SWR.
SWR gewechselt. Das heißt, er ist so ein bisschen übrig geblieben und ist jetzt dann eben auch mit zu ESC Kompakt als ehrenamtlicher Blogger gegangen. Und das ist wirklich, das ist auch sehr erstaunlich. Also die arbeiten ja auch alle ehrenamtlich und machen das irgendwie alles selber selbst organisiert und setzen da eben auch echt coole Sachen um und sind da wahnsinnig aktiv. Das finde ich immer
Auch
ganz,
das Thema
ganz cool.
Influencing kannst du da auch super be
Ja.
mit bearbeiten, weil die, also
Ja.
selbst ESC Kompakt hat ja Sponsoren
Hm,
bei ihren
stimmt.
Videos, die wir jetzt nicht
Ja.
nennen, aber
Ja.
die haben, das finde ich sehr kurios, vor allem, was die für einen Sponsor dabei haben. Ne?
Ja,
Also,
ja.
das ist auch so ein Thema, was man damit bearbeiten könnte. Es gibt so viele Dinge und vor allem, was ich auch spannend finde, wie Social Media sozusagen auch die Fans und auch das Voting und so weiter beeinflussen, wie das sozusagen zusammenhängt. Auch das ist ein Thema, was, glaube ich, sich noch keiner anguckt. Also es gäbe echt viele Sachen. Wie gesagt, ich hätte auch vieles Bock, aber man kann nicht alles machen.
Ja, das
Ja,
stimmt. Aber man kann ja Ideen spinnen und dann
das stimmt.
schauen,
Genau.
wohin da so die Reise führt. Ich habe tatsächlich auch vorhin in meiner Pause, weil wir es vorhin schon von Sarah Engels hatten, bin ich zufällig, weil der Algorithmus natürlich mich auch versteht und ich jetzt schon sehr viel ESC-Content auf YouTube geguckt habe, ist mir vorhin ein Short-Video von Sarah Engels auch ausgespielt worden. Da hat sie Hasskommentare gesungen.
Auch nicht schlecht, auch
Das
cool,
fand
ja.
ich auch eigentlich eine coole Art und Weise, mit sowas umzugehen. Ist jetzt auch keine super innovative Idee. Also, das habe ich auch schon so mit Schauspielerinnen und Schauspielern in USA und so. Also, ich kenne das Prinzip, dass Leute das machen. Aber jetzt so in diesem speziellen Kontext und dass sie das auch so macht, weil sie ist ja da durchaus auch auf vielfältigen Ebenen mit solchen Sachen konfrontiert und das dann mit so einem Selbstbewusstsein irgendwie rauszuhauen und das für sich zu nutzen, das fand ich irgendwie auch cool. Und jetzt eben auch, wenn ich es nochmal medienpädagogisch reflektiere, auch irgendwie ein spannender Ansatz, so mit dem Thema
Also
Hass im Netz irgendwie
du
umzugehen.
wirst echt viele Sachen finden, die sozusagen die medienpädagogischen Themen auch berühren, ne? Die man sozusagen auch selbst schon bearbeitet. Das heißt, du hast ganz, ganz viel bei dieser größten Musikshow der Welt, ganz, ganz viele Berührungspunkte, um bestimmte Themen zu bearbeiten. Also ich weiß noch ein Beispiel, da gibt es einen Lehrer in der Schweiz, der das sogar im Unterricht nutzt, um Demokratie zu reden, über wie funktioniert Europa. Der nutzt das im Musikunterricht, der lässt da von den Schülern die auch ja, die Musik bewerten und so etwas. Das ist schon sehr spannend, was damit eigentlich auch alles auch nochmal im Schulkontext geht. Also bei uns natürlich noch viel, viel mehr als im Schulkontext, weil die haben ja noch
Ja.
mehr Konzept als wir, aber
Ja.
es gibt da Möglichkeiten. Und das macht das auch so spannend, dass man da wirklich sich, also eigentlich müsste man sich damit mehr beschäftigen, mit diesen Themen. Und ich hätte da Bock, aber da muss man halt mal sehen, wie. Also
Ja.
das ist die größte Herausforderung. Ich glaube, ich kenne niemanden, der das bisher macht. Also, nicht, dass ich wüsste.
Ja, deswegen bin ich da ja auch so ein bisschen dabei, da das aktiv zu verfolgen. Gar nicht, weil ich da irgendwie jetzt unbedingt irgendwas Verkaufbares dabei machen möchte oder so. Ich habe einfach Bock auf das Thema und ich habe die Freiheit als Freiberuflerin, dem auch nachzugehen und dem irgendwie Raum zu geben. Und deswegen freue ich mich eben jetzt, dass wir das hier im Rahmen von dem Podcast wieder setzen können. Ich werde es dieses Jahr auch beim Medienpädagogik Praxis Barcamp in Erfurt Anfang September zum dritten Mal eine Session zu dem Thema anbieten. Ich bin dieses Jahr auch erstmalig bei der Eurovisions Conference eingebunden. Wir haben es vorhin gerade im Vorgespräch uns schon kurz ausgetauscht. Das ist immer so eine wissenschaftliche Konferenz zu Themen rund um den Eurovision Song Contest eben aus wissenschaftlicher Perspektive betrachtet. Und da bin ich dieses Jahr mit einem Online-Beitrag dabei, wo es um die Frage geht, inwiefern der ESC halt auch ein Beitrag sein kann zu psychologischem Wohlbefinden. Ja?
Okay.
Und ich bin momentan noch so ein bisschen, dieser Beitrag, der wird auf Englisch sein. Und ich bin gerade noch am Überlegen, wie ich das dann mit meinem Podcast verknüpfe, ob ich dann einfach den englischen Vortrag im Podcast veröffentliche oder ob ich es nochmal übersetzt als Podcast-Folge aufnehme. Also lasst euch da gerne mal überraschen. Ich bin da gerade selber noch so ein bisschen im Flow, aber das ist eben tatsächlich auch die Beobachtung, die ich irgendwie gemacht habe, dass es das so in der Form halt wirklich noch nicht gibt, obwohl es ja so auf der Hand liegt. Ne?
Ja, vor allem, weil das Thema, lustigerweise, wir reden ja über eine Fernsehsendung.
Ja,
zwar, die
richtig.
Auch, die auch eine große Reichweite bei Kindern und Jugendlichen hat. Ich meine, das ist, glaube ich, eine der wenigen Sendungen bei der ARD, die noch diese Reichweiten erzielt, die man eigentlich haben möchte.
Ja,
und sie kostet ja halt auch nichts der ARD, also so fast nichts. Von daher.
Wenn Deutschland nicht gerade ausrichten muss, aber ich sag mal, das wird uns, glaube ich, nächstes Jahr und so jetzt nicht gleich.
Die kostet halt, also das ist, glaube ich, mit einer der günstigsten Sendungen, die sie so machen können. Also das ist so, weil den Beitrag, den sie dafür bezahlen, ist, damit kannst du gerade mal eine Wetten-das-Sendung machen. So. Oder bist du, ja, nicht ganz, aber so. Und das ist halt das Coole, dass es da wirklich tolles Programm gibt und da auch viel drumherum passiert. Und das muss man sich halt mal gut angucken und anschauen. Und dann kann man wirklich tolle Ideen daraus entwickeln. Wie gesagt, ich habe auch selbst die Freiheit dazu, das zu tun. Ich habe einen Entscheidungsfreiheit, was ich anbiete und was ich mache. Aber ich muss es halt irgendwie zeitlich hinkriegen. Das ist immer das.
Aber ich sag mal, es ist ja immer schon mal gut, wenn man auch miteinander im Austausch ist und
genau.
sich dann auch gegenseitig so ein bisschen wieder mal anstupsen kann und irgendwie wieder so einen Funken rüberschicken kann, dann ist das ja auch eine Sache, die das Ganze irgendwie am Laufen hält. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ich habe ganz kurz, bevor wir hier unsere Aufzeichnung gestartet haben, nochmal recherchiert, weil es letztes Jahr rund um den ESC in der Schweiz in Basel Unterrichtsmaterial vom Schweizer Rundfunk gab, habe ich jetzt mal gegoogelt, ob das der ORF dieses Jahr auch macht, als österreichischer, öffentlich-rechtlicher, austragender Sender. Und tatsächlich, die haben auch Unterrichtsmaterialien ab Klassenstufe 7 bis hoch zur 13.
Wow, okay, cool.
Stufe rausgegeben und ich hab's, wie gesagt, es war die letzten 10 Minuten, bevor wir angefangen haben. Ich habe jetzt vorhin nur mal ganz kurz die Inhaltsangabe für 7., 8. Klasse mir angeguckt und das sah auch sehr vielfältig aus. Also ich packe das auf jeden Fall mal in die Shownotes für alle, die das interessiert. Und ich habe es auch schon in meine ESC-Taskcard, die du ja auch schon gesehen hast und kennst, habe ich es auch schon mit eingepflegt. Die verlinke ich auch noch mal in den Shownotes. Also da scheint es mir auch immer mehr rundherum zu geben, wo ich mir jetzt zum Beispiel aber auch gar nicht sicher bin, ob das jedes Jahr so ist und dann aber eben immer nur in dem austragenden Land und man kriegt das deswegen, wenn es dann eben mit anderen Sprachen. Ich habe es halt bisher noch nicht verfolgt. Ich bin wirklich letztes Jahr erst so
richtig eingetaucht.
Ich
glaube nicht, also nicht, dass ich wüsste. Also es ist mir neu.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie das bei den skandinavischen Ländern und so ist. Da könnte ich mir das eher vorstellen, aber ich hätte das noch nie gesehen.
Ja.
Wahrscheinlich auch, weil man dann auch nicht bewusst danach sucht.
Richtig.
Ich glaube, das ist das. Vor allem, jetzt waren es ja in zwei deutschsprachigen Ländern, da ist es eher einfacher, das zu finden.
Genau.
Weil das auf Finnisch oder so sich anzugucken, wird, glaube ich, ein bisschen schwierig.
Ja, wobei da ja in Zukunft, ne, mit Unterstützung von KI und so weiter und so fort, könnte es ja einfacher werden.
Ne, vielleicht. So und die ganzen Ös und Äs und Is und was auch immer, was die sagen, ja, irgendwann verstanden wird. Das stimmt.
Ja.
Aber was wir noch gar nicht das Thema hatten, ist Barrierefreiheit und Inklusion. Also das Thema ist da auch, vor allem, weil die Songs ja auch in Gebärdensprache teilweise übersetzt werden und dann tanzen dann Gebärdensprachdolmetscherinnen und Dolmetscher sozusagen dann auch noch die Songs. Das ist immer sehr so kurios, geil, ne? Sich das anzugucken. Das ist super cool. Vor allem, es gibt richtig Leute, die sich richtig in ihren Körper sozusagen da auch reinbringen und wirklich so tanzen. Das hat auch immer sehr, sehr coole Gebärden und so. Es ist immer sehr lustig, sich das anzugucken, einfach weil das auch irgendwie cool ist. Also das Thema ist auch nochmal so Barrierefreiheit und Inklusion ist da, glaube ich, auch nochmal so ein Thema, was man beackern könnte bei so einem Projekt.
Das stimmt. Da bin ich, glaube ich, auch im Zuge des letztjährigen ESC, habe ich, glaube ich, mal in irgendeinem Podcast, war mal die verantwortliche Person von der ARD mit zu Gast, die für die Audiodeskription der ESC-Beiträge zuständig ist. Also wo dann quasi nicht mit Gebärden das gezeigt wird, sondern wo es einfach auditiv beschrieben wird. Und die hat, also das war auch spannend, wie da der Mensch drüber gesprochen hat und worauf er da achtet. Das war, glaube ich, ein Mann, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe auch letztes Jahr schon so viel ESC-Content konsumiert. Es verschwimmt manchmal so ein bisschen in meinem Kopf. Aber das war auch sehr interessant, auf jeden Fall, ja. Genau, und eine Sache, also ich kann ja mal mit einer Sache noch um die Ecke kommen, die ich letztes Jahr tatsächlich mal mit ESC-Bezug umsetzen konnte. Und zwar war ich als Referentin für einen eintägigen Workshop in einem zirkuspädagogischen Projekt unterwegs, was auch als Zielgruppe überwiegend queere Jugendliche und junge Erwachsene hatte. Und das Oberthema für diesen eintägigen Medienworkshop war Geschlechterstereotype. Und da hatte ich dann unter anderem eben als Praxisaktion überlegt, dass wir, ich glaube, es waren insgesamt 4 oder 5 ESC-Beiträge vom letzten Jahr, dass ich die von den Jugendlichen habe analysieren lassen und dass wir dann darüber gesprochen haben, was da eben vermittelt wird. Und da hatten wir so ein paar sehr eindeutige Sachen und ein paar Sachen, die eben nicht ganz so eindeutig zuzuordnen waren. Also ich hatte zum Beispiel dann den armenischen Beitrag vom letzten Jahr, dieser Survivor, was so ein sehr maskuliner Mann oben ohne mit Dreck und Laufband und also das hatten wir rausgesucht. Ich hatte den letztjährigen luxemburgischen Beitrag mit diesem Püppchen, mit dieser Sängerin,
die
Puppe verkörpert hat. Dann hatten wir Erika Wiegmann mit Ich komme, das hatte ich mit reingebaut. JJ als Siegertitel und ich hatte noch Lucio Corsi, den italienischen Beitrag, als Beispiel dafür, dass es eben auch ein männlicher Künstler ist, der aber eben nicht so stereotyp männlich rübergekommen ist, wie jetzt Park aus Armenien. Und das war tatsächlich ganz spannend. Also da haben die Jugendlichen haben das auch ganz gut angenommen und haben da gute Sachen für sich auch in der Analyse rausgeschrieben und auch dann besprochen. Und das Coole war, es war ja ein zirkuspädagogisches Projekt. Das heißt, die haben ein ganzes Jahr lang miteinander gearbeitet, um eine Zirkusvorstellungen zu entwickeln aus all diesen verschiedenen Workshops, die im Verlauf des Jahres so durchlaufen haben, mitgemacht haben. Und im Dezember habe ich dann die Einladung bekommen zur Premiere dieser zirkuspädagogischen, also dieser Zirkusvorstellung. Ja. Und bin da auch hin, weil ich halt sehr neugierig war. Und da haben sie tatsächlich den luxemburgischen und den armenischen Beitrag auch als Musik mit einfließen lassen in ihre Darsteller. Also es war ein cooles Erlebnis, dann nochmal zu sehen, dass die das wirklich auch aufgegriffen haben und dann in ihrer, was ja auch ist, auch ein super spannendes Feld eigentlich, so Zirkuspädagogik, geht es auch viel um Körper und um Artistik.
Tanz und Bewegung und so, genau.
Genau, und wirklich, also mega cool, was die da auch so an Schaubildern und Elementen für sich gebaut haben mit den Songs und den dahinter steckenden Botschaften. Das war echt cool. Ist eigentlich schade, dass davon, ich glaube nicht, dass es davon Videoaufzeichnungen gibt, aber das war, also da dachte ich mir, cool, dass ich das letztes Jahr schon mal so setzen konnte und gleichzeitig glaube ich, weiß nicht, wie da dein Gefühl oder deine Wahrnehmung ist, glaube ich, dass es halt trotzdem irgendwie ein sehr nischiges Thema ist. Ich bin mir nicht sicher, ob man jetzt mit
das
so einem Konzept
definitiv
an eine Schule gehen kann und sagen kann, wollen wir mal.
Wollen wir mal über den ESC reden? Ja, da hast du recht. Es ist sehr nischig. Ich glaube, man muss vielleicht das Musikthema ein bisschen auch auf verschiedene Länder sozusagen das runterbrechen. Man muss ja nicht den Eurovision Song Contest sozusagen als Marke da oben drauf haben, sondern man muss sich einfach um Vielfalt, um Musik, um solche Dinge sich einfach mal anzugucken. Ich glaube, darüber kann man gut reden. Aber der ESC selber hat immer noch ein bisschen so ein Stigma von, ach ja, nee, nicht meine Musik. Aber wenn sich das Leute dann anhören und dann hören, dass bestimmte Songs ESC-Songs waren, wissen es teilweise nicht. Das hatten wir ja auch mit einem armenischen Song, glaube ich, die
Snap, ne?
Rosalien,
Genau.
die super bekannt wurde und dann auch im Radio rauf und runter gespielt wurde. Und ich glaube, die wenigsten wussten, dass das ein ESC-Song war.
Genau, mit ganz vielen Klebezetteln ins
Ja, genau. Und leider hat auch gar nicht so gut abgeschnitten, muss man auch mal so sagen, ne?
Ja. Aber das hat man ja durchaus auch schon häufiger irgendwie erlebt. Ne? Das war ja letztes Jahr mit dem deutschen Beitrag mit Baller auch so, dass das jetzt vom Endergebnis nicht so super erfolgreich war, aber im Nachgang halt auch extrem viel gestreamt wurde.
Genau.
Ne? Ja.
Das ist aber generell so, ne? Also es heißt nicht, dass man unbedingt, wenn man letzter Platz ist, unbedingt die Songs irgendwie verschwinden, sondern teilweise dann auch erfolgreich sind, auch wenn man noch nicht gewinnt. Also die Teilnahme ist, wir haben leider noch das Problem, dass wir wirklich so ein Stigma haben, wenn man nicht eine gute Platzierung hat, ist man irgendwie aus der Musikszene hier raus. Das
Als
ist in anderen.
Als Deutschland, ne?
Genau,
Ja.
Als Deutschland,
Ja,
genau. Als, also als
so ein
deutsche
deutsches
Künstlerin.
Ding.
Genau, so ein deutsches Ding, das ist in
Ja.
anderen Ländern ganz anders. Da,
Ja.
wenn man da letzter Platz ist, egal. Dann macht man
Ja.
halt nochmal, nächstes Jahr nochmal im Vorentscheid mit und dann ist gut.
Ja. Ja, das ist ganz spannend. Da spricht ja auch Sarah Engels jetzt schon eine ganze Weile drüber, ne? Wie sie das auch so unterschiedlich wahrnimmt in den unterschiedlichen Ländern. Die kommen da ja auch im Vorfeld viel rum und so. Also, und auch das, ne, ist ja auch wieder ein cooler Ansatzpunkt, sich überhaupt mal anzugucken, welche Länder sind da alle involviert? Was gibt es da so für auch geschichtliche Zusammenhänge? Was für
Ja.
Länder haben alle schon am ESC teilgenommen, die es so in der Form gar nicht mehr gibt, ne? Also, da
Oder
ist ja wirklich auch
auch
ganz viel
politisch. Also es
passiert.
gab ja auch Songs, die sozusagen eine politische Botschaft dann noch hatten, weil Spanien dann irgendwie einen Song rausgebracht hat, der dann sozusagen bestimmte Themen da angesprochen hat und all solche Sachen. Also es gibt da auch viele politische Dinge, auch wenn der ESC eigentlich nicht politisch sein soll. Und Musik ohne Politik, das funktioniert halt nicht, ne?
Ja, vor allen Dingen nicht, wenn es darum geht, dass Länder irgendwie in einem Wettkampf gegeneinander
Richtig,
antreten.
richtig, richtig, richtig. Also es gibt so viele Dinge, die du besprechen kannst, mit auch, wie funktioniert das Rundfunksystem, was ist sozusagen, was war der Auslöser für die ESC, ne? Das ist die Krönung von Elisabeth, muss man auch mal so sagen, ne? Nur durch die Krönung von Elisabeth hat man die Idee, wir brauchen eine dauerhafte Veranstaltung, die wir zeigen können. Und da hat man. Das Sanremo Festival ist ja sozusagen die Grundlage des Eurovision Song Contest, also das große Musikfestival in Italien. Und das ist, weil es hätte auch ein Zirkusfestival werden können. Es gab ja in Monaco lange Zeit so ein riesiges Zirkusfestival. Das hätte auch so eine Sendung sein können.
Hätte
Aber
ich,
ist es
glaube
nicht
ich,
geworden.
auch cool gefunden.
Aber wir können froh sein, dass es den jetzt seit 1956 gibt und dass es diese
Ja.
Vielfalt an Musik und an Künstlerinnen und Künstlern gibt. Und ich glaube, aber wir würden viele von uns kennen, aber auch die Jüngeren.
Ja.
Und ich glaube, aber wäre ohne den ESC niemals so groß geworden.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also da, auch da, es ist wirklich, es gibt so viele Sachen, die man sich angucken kann, wo man noch mal tiefer einsteigen könnte, wo man noch ganz, ganz viele Ideen drum herum spinnen könnte. Wir haben jetzt, glaube ich, heute hier im Rahmen unseres Gesprächs nur mal so ganz leicht an der Oberfläche
Oberkante gegrinst, gegrinst. Ja,
gekratzt, ne? Ich
genau.
denke, ich könnte mir auch vorstellen, dass das total sinnvoll wäre, aber da müsste sich halt auch irgendwie ein Kooperationspartner finden. Aber manchmal muss ja nur eine richtige Person zuhören und den Podcast hören. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da wirklich mal so ein medienpädagogischer Fachtag zu dem Thema total spannend wäre, um
Oh
so
ja.
einen Impuls
Oder ein
zu
Barcamp oder
geben.
so.
Ja.
Ja, das wär cool, aber es
Ja.
müsste man gucken, wie und in welchen Rahmen man das macht.
Ja. Ja.
Also das wäre schon spannend, ja.
Ja, also wir bleiben auf jeden Fall an der Thematik dran,
Das denke ich auch.
in unserem Rahmen, wie es uns möglich ist. Und ich würde jetzt gerne mit dir, Dennis, weil es einfach ein fester Bestandteil meiner Podcast-Folgen ist, als Rausschmeißer sozusagen, noch zwei Runden mit meiner Stärkenschatzkiste für Kinder und Jugendliche spielen. Das sind immer
Bitte.
so Impulskarten mit Fragen und Satzanfängen. Und das machen wir heute als Rausschmeißer. Ich mische mal hier die Karten und du sagst dann einfach irgendwann an einem passenden Punkt mal Stopp.
Stopp.
Lass uns doch die Challenge machen, dass es trotzdem einen ESC-Bezug haben soll.
Okay.
Die Antwort. Und die erste Karte, da steht drauf, wer bringt mich zum Lachen und wer noch? Also es geht quasi um zwei Dinge, die dich zum Lachen bringen. Und
Das
es ist
diese
wer, also
Turkey,
es geht um
das
Menschen.
diese Turkey aus Irland. Das war ja ganz, ganz,
Das
ganz, ganz
diese
schlimm mit
Turkey.
diesen krätzenden, ekligen, komischen, aus dem irischen Kinderfernsehen.
Geil.
Und da kann ich mich sehr gut erinnern. Und was mich danach noch zu lachen gebracht hat, war England mit Waving the Flag oder Flying the Flags. Dieses komische Ding, was dieser Beitrag, der mit Stewardess und Stewards aufgetreten, was ganz Fremdschämen war. Also es ging gar nicht. Also das konnte ich mir auch. Also das Problem ist, ich habe da immer noch einen Ohrwurm öfter,
ja,
aber
ja.
weil dieser Song so in einen eingeprägt wird, aber das war ganz schlimm. Also das.
Ja.
Nee.
Witze. Ja, manchmal ist ja Lachen auch nur ein Zeichen von Überforderung mit der Situation.
Es gab ja auch so einen isländischen Beitrag, wo eine Comedian aufgetreten ist, die sich von so komischen, von riesigen Wasserhahn oder so Wasserhahn zulaufen lassen hat mit Sprüh, irgendwas Ding. Und also ist ganz kurios, ich weiß den Namen auch gar nicht mehr, aber es gab schon sehr, sehr kuriose Beiträge, auch aus Österreich. Der
Ja.
Comedian, der da.
Wookie mit dem Popo.
Auch das, ja, Wookie mit dem Popo und der andere auch, der Comedian. Also da gab es sehr kuriose Sachen.
Ja. Also wenn ich so überlege, also gerade so beim ESC, wenn ich da jetzt denke, das Erste, was mir vorhin kam, war so diese, ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, aber Love, Love, Peace, Peace. Es ist so eine.
Ja, okay, aber das ist cool. Also.
Das war mega cool, ne? Ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Opening war oder irgendein Interval-Act. Müssen wir vielleicht
Intervall.
kurz erklären, worum es da ging. Das war auch mal bei einem ESC, der in Schweden stattgefunden hat. Und das schwedische Moderationsduo hat halt im Prinzip auf eine humorvolle, satirische Art und Weise ein Musikstück interpretiert, in dem erklärt wird, wie man den ESC gewinnen kann, was es dafür
Genau.
braucht, was so die geheimen Zutaten sind. Ich packe das Video mal gerne mit in die Shownotes zur heutigen Folge. Dann können auch diejenigen, die jetzt hier heute zugehört haben und sagen, oh, ich habe mit dem ESC eigentlich noch gar nicht so viel am Hut. Das ist eigentlich immer auch ein ganz netter Einstieg, ne, um so gewisse Dynamiken
Klischees
und
und Klischees,
Klischees
ja.
zu besprechen, ist zum Beispiel auch wieder eine schöne Sache. Einfach als Analysegrundlage oder Gesprächsanlass, ne? Auch jetzt
Aber
wieder
auch selbst der Intervall-Act aus dem letzten Jahr von Hazel und Co., Hazel
Ja.
Brugger, auch das kann man gut dafür nutzen.
Made in
Zusammen mit
Switzerland.
Made in Switzerland nimmt ja auch das alles auf. Also
Ja.
auch die Sachen, die dort hergestellt wurden. Also
Ja.
auch ländliche, also landestypische Klischees, das war schon sehr lustig.
Ja, das stimmt. Jetzt gucke ich, dass ich das auch mal mit in die Shownotes reinpacke. Also über sowas kann ich auf jeden Fall immer sehr, sehr gut lachen, wenn es so um diese, also wenn dann so Dinge satirisch dargestellt werden. Und ansonsten fand ich ja letztes Jahr auch nicht ohne Grund Estland mit Espresso Macchiato einfach so cool. Tommy Cash, das war auch eine Sache. Und da musste ich vor allen Dingen halt drüber lachen, weil das auch meine Tochter so cool fand. Und da, das ist halt dann echt funny, wenn dann da so die kleinen Kinder zu den ESC-Songs so
Es war
abgehen.
auch
Und
ein
das bringt
riesen
mich auch zum Lachen.
TikTok-Trend und es gibt da sogar
Ja.
Videos, wo Schulklassen
Geil.
das performen. Also das ist ein riesiges Ding
Ja.
gewesen.
Ist zum Beispiel auch eine Idee, die mit auf der ESC-Taskcard mit drauf ist, so typische ESC-Tänze einzustudieren. Hab ich jetzt auch, ist noch gar nicht lange her, war ich auch in einer Grundschule unterwegs und da gab es das GTA-TikTok-Tänze. Fand ich
Okay.
irgendwie auch eine richtig coole Idee. So, ne? Da kann man verschiedene Ebenen miteinander kombinieren und es gibt ja irgendwie in jedem ESC-Jahrgang so mindestens eine ikonische Dance-Break. Ich habe auch das Gefühl, dieses Jahr gibt es verschiedene Sachen.
Tanzschein. Ich muss noch
Tanzschein,
rein, ja.
genau, ne? Aber also durchaus auch, ich meine auch Sarah Engels Dance-Break, ja, mag er sein, wie er
Ja.
ist, aber der lässt sich bestimmt auch gut
Ja,
nachtanzen.
ja. Aber Tanzschein muss man sagen, das ist das Österreich, ne? Der österreichische
Ja,
Beitrag, dass die Leute
genau.
das ja auch wissen, nicht, dass wir
Das
immer über
stimmt.
sowas reden, dass wir
Das
nicht,
stimmt, das
natürlich
ist dann
kennen.
irgendwann so die Gefahr, ne? Wenn man zu sehr mit sich, dann verliert man die anderen genau. Also der österreichische Beitrag in diesem Jahr ist auch, wie ich finde, also ich finde ihn total cool, mich spricht der sehr an und da geht es eben um einen Tanzschein und warum das ein gutes Konzept ist und da gibt es halt auch einen sehr ikonischen Tanz dazu. Ich bin gespannt, wie das dann auch in Wien ankommt und wie viele Leute im Publikum das Ganze dann mitinterpretieren werden. Ich werde ja jetzt relativ spontan, hat sich bei mir ergeben, dass ich doch auch noch mal mit einer anderen medienpädagogischen Kollegin aus Erfurt, liebe Grüße an der Stelle, spontan noch nach Wien fahre. Wow, wir haben zwar keine Tickets für die Show, aber das Rahmenprogramm ist ja auch immer mega
vom Rat
cool.
Doch ist doch Public Viewing.
Genau, solche Sachen sind halt immer voll, voll gut. Und ich habe da letztes Jahr, ich war ja letztes Jahr auch in Basel zum allerersten Mal, weil es auf meiner Bucketlist stand, dass ich einmal vor Ort sein möchte. Ich habe letztes Jahr auch das zweite Semi in der Nachmittagsveranstaltung mir in der Halle angucken können. Das war schon auch spannend. Also auch da habe ich ganz viele Beobachtungen gemacht. Kann man auch hier im Podcast nachhören. Habe ich eine Folge dazu gemacht, wo ich das so ein bisschen meine Eindrücke,
aufgearbeitet hast, ja?
Ja, genau, meine Eindrücke versucht habe, medienpädagogisch aufzuarbeiten. also ist also mega, mega, mega spannend. Lass uns noch eine zweite Runde machen.
Gerne.
Und dann binden wir den Sack zu für heute. Du darfst dann schon.
Stopp. Okay. Das darf ich nie vergessen zu sagen, richtig.
Ja, da müssen wir jetzt mal gucken. Aber da findet sich auch ein ESC-Bezug. Da geht es jetzt um drei gute Eigenschaften von mir. Also von dir quasi, von uns als Person.
Okay. Drei gute Eigenschaften, die ich auf dem ESC sozusagen auch ummünzen kann?
Genau, das ist jetzt die Challenge. Genau.
Also ich glaube, Spaß an der Freude ist das eine. Ich glaube, da gibt's ja, ich glaube, das kann man gut miteinander verknüpfen. Und ich bin ja auch so ein Strahlemann oft. Und da gibt es die Musik, die da stattfindet, macht einen auch positiv. Von daher ist das eine. Ich würde sagen, auch so Kreativität, das ist ja auch so mein Ding, um Sachen sich auszudenken. Auch da geht es ja auch viel beim ESC darum, sich sozusagen auch Staging auszudenken, technisch sich auch Sachen neu auszudenken. Ich glaube, der ESC ist ja mit einer der Innovationsfaktoren auch so, was Musiksendungen, was Fernsehen generell angeht. Also klar, wir beide werden ja nicht so weit nah dran kommen, aber ich habe immer schon auch einen Anspruch, also auch für mich persönlich immer so, die neuesten Dinge auszuprobieren. Also das funktioniert nicht immer, weil es manchmal das Geld dann nicht gibt, dass man das dann machen kann und so, aber ich versuche immer am Zahn der Zeit zu sein. Das ist der ESC ja genauso.
Ja,
ne?
Das stimmt.
Und das Dritte, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich noch ein Drittes noch zusammenkriege, aber ist ja, und den Mut, ich glaube auch der Mut ist, glaube ich, so ein Ding. Ne? Man muss auch viel, viel Mut haben, um bestimmte Dinge einfach da auch machen zu können. Und auch, du musst ja auch Personen hinter dir haben, die das sozusagen auch unterstützen, und du musst einen Fernsehsender haben, und das musst du ja auch bei deiner Arbeit genauso haben. Also Mut haben, neue Dinge zu machen und dann auch umsetzen zu können. Das ist sozusagen, das ist beim ESC genauso wichtig. Man muss nicht immer mit dem Mainstream springen, man muss nicht immer alles hinterherlaufen, man muss einfach nur wissen, das ist für mich gut und für andere dann eben genauso.
Ja, cool. Ich habe gerade, während du gesprochen hast, auch schon so ein bisschen überlegt. Also das Erste, was mir sofort kam als gute Eigenschaft von mir, ist so eine Offenheit gegenüber neuen Sachen. Ich glaube, das ist auch sehr zuträglich, wenn es darum geht, die einzelnen Beiträge in so einem Jahrgang irgendwie erstmal einigermaßen unvoreingenommen sich anzugucken, auf sich wirken zu lassen und sich dann selber da irgendwie eine Meinung dazu zu bilden und
Ein
dann
bisschen
aber
auch eine
eben auch
Generik unseres Jobs, oder? Es ist so ein bisschen unser, ne? Oder ja.
Ja, das stimmt, ne? Und dann eben wirklich aber auch annehmen zu können, wenn es Beiträge gibt, wo man jetzt sagt, boah, das ist überhaupt nicht mein Ding, Stichwort Serbien dieses Jahr, also dieses Gegröle, ist überhaupt nicht meine Musik, und trotzdem finde ich es halt cool, dass es als Farbtupfer mit dabei ist, ne? Und dann eben andererseits, ne? Also es so auch so over the top Inszenierungen, die man, oder auch Songs, die man jetzt so im normalen Leben nicht hören würde, wie beispielsweise letztes Jahr der Siegertitel von JJ, ne, Wasted Love, das ist jetzt ein Titel, den wird man im Radio nicht hören, weil der ist auch nicht dafür gemacht. Und ich fand den aber trotzdem auch mit der Zeit dann halt richtig cool. Und ich glaube, dass das unter anderem eben auch an dieser Offenheit liegt, die ich mitbringe. Die zweite gute Eigenschaft ist Begeisterungsfähigkeit. Ich glaube, da müssen wir jetzt heute nach der Folge auch nichts weiter
Nee, ich glaube
drüber
nicht.
sagen. Es ist einfach, es ist halt wirklich cool, dass ich da so in der Art, wie ich arbeite und aufgestellt bin, dass ich dem einfach auch so frei nachgehen kann. Das befeuert sich dann auch so gegenseitig. I'm on fire, fire, da sind wir wieder. Das ist wirklich, das finde ich auch voll gut an der Stelle. Und die dritte gute Eigenschaft von mir, die sich auch auf den ESC beziehen lässt, würde ich jetzt tatsächlich von dir abgucken und würde mir auch die Kreativität noch mit auf die Fahne schreiben und das genauso begründen, wie du das vorhin ja auch schon gesagt hast. Also wirklich so Impulse zu haben und dann Ideen zu entwickeln und auch zu akzeptieren, dass es auch okay ist, wenn man da dann mal irgendwie eine Stunde oder zwei drüber gebrütet hat und dann verschwindet es aber erstmal in der Schublade oder irgendwo im Hinterstübchen oder.
Genau.
Es ist immer trotzdem auch für irgendwas gut und es macht ja vor allen Dingen auch Spaß. Also es ist ja schon auch cool, sich sowas auch einfach mal hinzugeben.
Richtig. Ich kenne das auch, wie gesagt, auch von mir sehr, sehr gut. Wir hatten so Games TV mache ich zum Beispiel, ne? Wo auch die Idee von den Jugendlichen kam und wir haben uns lange überlegt, wie machen wir das? Wie setzen wir das um? Und jetzt haben wir, jetzt machen wir das und sehr, sehr erfolgreich und mit sehr vielen Jugendlichen, weil die Nachfrage einfach so riesig groß ist.
Ja, cool. Ne? Und manchmal ergeben sich ja dann so die Sachen.
Richtig, genau.
Ja, und wer weiß, was sich aus diesem Thema und diesen Ideen und unserem Austausch heute noch alles so ergeben wird. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal ganz herzlich bei dir, lieber
Sehr
Dennis, dass
gerne.
das so kurzfristig geklappt hat und dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns an deinem nerdigen Fachwissen hast teilhaben lassen. Ich fand das sehr anregend und hoffe, unsere Zuhörenden konnten das auch für sich
Ich hoffe
einigermaßen
sehr, ja.
verkraften und können das jetzt auch noch mal sacken lassen. Man kann da ja durchaus auch noch ein zweites Mal reinhören, wenn man jetzt noch nicht alles verstanden hat. Ja, und dann würde ich mich an der Stelle einfach von dir und auch von meinen Zuhörerinnen und Zuhörern verabschieden und sage wie immer Tschüss und bis bald.
Tschüss.
Das war ein Podcast von Waldspatz Medien. Mit Musik von audionautix.com.